The Pioneer Briefing, der Podcast.
Antje Vollmer ist, wie die Grünen einst waren, anti-Mainstream, pazifistisch, intellektuell und streitbar. Sie gehörte zur Gründergeneration dieser Partei, war in der ersten Bundestagsfraktion dabei und stand bis 2005 als Vizepräsidentin dem Deutschen Bundestag vor. Sie ist von Hause aus Theologin und heute eine Rarität auch bei den Grünen. Pazifistin. Sie tritt also ein für eine unbedingte Gewaltfreiheit und spielt in den hitzigen Debatten um die NATO-Nachrüstung eine führende Rolle. Damals provozierte Heiner Geißler, der CDU-Generalsekretär der Kohl-Jahre, der ersten Kohl-Jahre, mit dem folgenden Satz:
Dieser Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht.
Antje Vollmer hielt damals dagegen und sie hält heute dagegen, wenn andere immer nach Gewehren, nach Panzerfäusten, nach Bomben rufen, heute ja auch in ihrer Partei. Eben erst hat die 78-Jährige einen offenen Brief verfasst, zusammen mit Juli C., Alice Schwarzer und dem Philosophen Nida Rümelin. Ein Brief, in dem sie davor warnt, der Ukraine jeden Wunsch zu erfüllen und damit immer weiter in eine Spirale militärischer Eskalation hineinzurutschen. Und mit dieser Antje Vollmer wollte ich unbedingt sprechen, ihre Argumente hören und auch mal testen. Ich sage einen schönen guten Morgen, Antje Vollmer.
Guten Morgen.
Der baden-württembergische Ministerpräsident, der von den Grünen gestellt wird, der kritisiert sie und sagt, die Intellektuellen, die diesen offenen Brief verfasst haben, die hätten sich mehr anstrengen sollen, da sei manches platt oder auch plattfüßig. Was erwidern Sie ihm?
Winfried Kretschmann ist ja ein großer Hannah Arendt-Fan. Von ihr könnte er lernen, dass man seine politischen Gegner in der Debatte nicht beleidigen und herabsetzen soll. Also die Plattheit liegt in dem Fall auf der Seite von Winfried Kretschmer. Er stellt sich nicht der Sachdebatte, sondern versucht uns als Naivlinge herabzusetzen. Das ist eigentlich unfair, denn mindestens die Hälfte der Bevölkerung sind nicht überzeugt davon, dass der jetzige Kurs mit immer härteren, immer schärferen Waffen, immer härteren, immer schärferen Sanktionen friedenserhaltend ist. Und dann, finde ich, muss man darüber offen diskutieren.
Falls irgendjemand aus der Gruppe zurückziehen sollte, Sie jedenfalls nicht. Sie sind nach Durchsicht der Namen wahrscheinlich die einzige wirklich, ich sag mal, in Jahrzehnten erfahrene und erwiesene Pazifistin.
Ich bin ausdrücklich eine Pazifistin. Ich war schon gegen den Kosovo-Krieg, gegen den Afghanistan-Krieg, gegen den Irak-Krieg. Und ich weiß, dass man da immer in schweres Wasser kommt und sehr viele Angriffe auf sich zieht.
Wobei die Gegenposition, die ist ja auch gegen Krieg, muss man ja sagen. Sie glaubt nur diesen Krieg durch eine kriegerische Antwort eher besser, radikaler beenden zu können. Sie glauben das nicht. Sie glauben, dass schweres Kriegsgerät, das ist der Terminus technicus der anderen Seite, dass schweres Kriegsgerät hier die Sache nicht zum Besseren für die ukrainische Bevölkerung verändert, richtig?
Ja, das ist eine alte Debatte. Den Krieg beenden wollen beide Seiten. Aber die Frage ist, mit welcher Methode kann man das? Und nun bin ich und andere von uns der Überzeugung, dass man gegen eine nukleare Großmacht in einer anderen Situation ist als im normalen konventionellen Krieg. Und dass die, weil sie nuklear bewaffnet ist, dass das Kriegsziel, was sich ja jetzt Stück für Stück aufbaut, nämlich den Russen eine Niederlage zu verpassen, dank der so tapfer kämpfenden Ukrainer, dass das ein Spiel mit ganz, ganz hohem Risiko ist und dass daraus der große europäische Krieg entstehen kann, den wir alle befürchten. Diese Angst habe ich im Augenblick ganz aktuell. Dann muss man versuchen, dem Feind in den Arm zu fallen und muss alles setzen auf diplomatische Mittel und Verhandlungen und auf Deeskalation.
Darauf hat ja die russische Seite bislang jedenfalls nicht positiv angeschlagen. Selenskyj sagt, hier muss ein Stoppschild eingebaut werden, wenn man genau das verhindern möchte, diesen dritten Weltkrieg. Ein Stoppschild, wo es heißt, bis hierher und nicht weiter. Was würden Sie ihm sagen, wenn er jetzt hier bei uns wäre? Und Sie wissen ja, er wirbt tagtäglich für mehr Waffen, um dem Aggressor hier Einhalt zu gebieten. Was hat eine Pazifistin ihm zu erwidern? Was haben sie ihm zu bieten?
Also die Ukrainer sind ganz eindeutig Opfer einer Aggression. Die Russen sind ganz eindeutig Täter einer Aggression. Wie es dazu gekommen ist, über die Vorgeschichte, da kann man sehr viel diskutieren, aber das hilft im Moment, glaube ich, niemandem sehr. Jetzt die Frage, wer könnte denn das machen?
Wäre auch eine Kapitulation der Ukraine für Sie eine Beendigung des Krieges in Ihrem Sinne?
Eine unmögliche Zumutung für die Ukraine. Gar nicht denkbar. Sie haben ja, weil sie das Opfer sind, jedes Recht. Sie haben das Recht, sich zu verteidigen. Sie haben auch das Recht, zornig zu sein. Sie haben auch das Recht, die Russen zu hassen.
Auch das Recht auf unsere Hilfe?
Sie haben auch das Recht auf unsere Hilfe, aber wir haben die Notwendigkeit zu überlegen, was hilft Ihnen denn wirklich? Und die schweren Waffen ziehen Sie ja nur tiefer und länger in diesen Krieg hinein. Wirklich helfen würde Ihnen, wenn wir nach Möglichkeiten suchen, den Krieg eher zu beenden. In dieser Situation, wo es um einen großen Krieg in Europa geht, würde ich mir wünschen, dass die UNO ein Mandat bekommt und wenn es von der UN-Vollversammlung ist, zu sagen, ihr kriegt das jetzt in die Hand. Und wenn wir den europäischen Krieg, großen Krieg nicht verhindern, dann kommt tatsächlich der Weltkrieg hinterher. Und wir haben im Augenblick, habe ich das Gefühl, eine bellizistische Stimmung, auch bei uns im Land.
Auch bei Ihnen in der Partei.
Auch bei mir in der
Partei.
Denn
man traut ja seinen Ohren nicht, wenn man Anton Hofreiter, aber auch zum Teil die Außenministerin hört und den Ruf nach schweren Waffen vernimmt man eigentlich nirgendwo so laut und so beherzt und auch so, ich sag mal, ohne Wenn und Aber, wie von den Protagonisten der Grünen Partei.
Das ist im Augenblick die Niederlage meines Lebens, auch die politische. Die habe ich schon in der Auseinandersetzung um den Kosovo-Krieg einmal verloren, was aber nicht heißt, dass es nicht doch äußerst wichtig ist, sich dagegen lautstark zu wehren.
Niederlage Ihres Lebens, beschreiben Sie das nochmal. Worin besteht die?
Die Grünen waren für mich am Anfang vor allem eine Friedenspartei und eine ökologische Partei und eine für die Menschenrechte und Frauenrechte und Minderheitenrechte. Aber ohne die Friedensbewegung und ohne den Pazifismus hätten die Grünen es niemals geschafft, in den Bundestag zu kommen.
Es ist eigentlich die Frustration, dass auf der einen Seite man sich gerne zurückziehen möchte auf eine Wiese, auf eine ökologische Insel, die intakt ist. Und zugleich aber, während ich auf dieser Wiese sitze, denke ich immer nach, wie Menschen gelernt haben, wie Vögel zu fliegen und wie Fische zu schwimmen. Aber sie wissen nicht, wie man mit Brüdern und Schwestern zusammenlebt. Und sie bekriegen sich und darum kann ich auf keiner Wiese sitzen.
Petra Kelly war Feministin. Sie kam aus der Schule von Martin Luther King. Sie war im Wahlkampfstab von Robert Kennedy. Sie war vernetzt mit allen Friedensaktivisten der Welt, mit den Mandelas, und sie war wegen des NATO-Doppelbeschlusses aus der SPD ausgetreten. Sie war eine ganz überzeugte Pazifistin. Mit Beuys war es ähnlich. Joseph Beuys. Diese beiden Figuren. Beuys war Pazifist wegen seiner Kriegserfahrung. Diese beiden Figuren waren das charismatische Element, um die Grünen überhaupt so populär zu machen. Und ich würde viel dafür geben, wenn ich Sie heute fragen könnte, wie sie dazu steht, in welcher Situation Ihre Partei jetzt ist. Ich habe eine Zeit lang gehofft, sehr gehofft auf die warnenden Stimmen aus der SPD, Mützenich. Und ich habe auch genau beobachtet, wie konzentriert und bei sich der Kanzler Scholz versucht hat, das eine ganze Zeit lang die Linie zu halten, nämlich nicht zu eskalieren. Er scheint da eingebrochen zu sein, aber der Druck ist auch sehr, sehr groß.
Und Sie empfinden das als persönliche Niederlage auch für sich?
Ja, ich gebe ja nicht auf. Also ich bin so sehr Minderheitsposition gewöhnt. Und es gibt einen Erfolg.
Aber so einsam waren Sie noch nie wahrscheinlich.
Wir haben einmal einen Erfolg gehabt. Beim Nein zum Irakkrieg. Mhm. Und das war wichtig. Und damit es irgendwann dieses Nein wieder gibt und damit es irgendwann dieses Zurück zum Frieden gibt, muss man auch die Position halten und darf da nicht so sehr erschrocken sein. Und ich bin ziemlich sicher, dass sich gerade die russische Seite von deutscher Seite erhofft hatte, aber das ist lange vorbei, dass sie eine vermittelnde Position einnehmen könnte. Ich glaube, da ist inzwischen auch Nüchternheit eingetreten.
Tja, man hat das Gefühl einer gewissen Ausweglosigkeit, auch wenn ich denke, dass die Ukrainer alle Rechte haben, sich zu verteidigen. Von mir aus auch mit schweren Waffen hat man ja keineswegs die Garantie, dass schwere Waffen die Garantie für einen Sieg von irgendwem sind. Wir sind ja gerade aus Kabul als Westen abgerückt, trotz vollem 20-jährigen Einsatz schwerster Waffen dort. Das heißt, auch der Waffeneinsatz scheint ja überhaupt nicht zu garantieren, dass man siegreich vom Platze geht. Selbst gegen die sogenannten Steinzeitkrieger hat das nicht funktioniert. Was lehrt uns das eigentlich?
Ja, manchmal habe ich übrigens sogar den Eindruck, als ob die Vehemenz, in der wir jetzt einen Erfolg wünschen mit schweren Waffen, damit zu tun hat, dass wir ganz schnell die Niederlage von Kabul von uns streifen wollen. Uns lehrt das, ich will mal noch ein Beispiel sagen aus der Geschichte des Kalten Krieges. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, als auf jedes Land der Welt der Druck ausgeübt wurde, gehörst du zur Sowjetunion oder gehörst du zu Amerika, entstand die Blockfreienbewegung. Da war der Konflikt sehr, sehr hart und sehr militant. Und damals war das Jugoslawien Titos, was sich gerade vom Stalinismus befreit hat. Es war Indien unter Nehru und es war Ägypten unter Nasser. Die haben eine Blockfreienbewegung. Die wollten nicht in dieses Ja oder Nein, sondern die wollten dazwischen ein Terrain freimachen für Verhandlungen, für Vermittlungen, dafür den beiden Blöcken zu zeigen, ihr habt nicht die ganze Welt in der Hand. Diese blockfreien Bewegung, gäbe es die heute, wäre es ein idealer Platz für die Ukraine. Dann stände sie nicht so alleine in diesem Konflikt. Und ich glaube, wir brauchen solche Art von Ideen und von Konzepten, um aus dieser fatalen, das ist ja nicht mehr kalter Krieg, das ist ja heißer Krieg und das ist kommender, noch heißerer Krieg, um aus dieser Alternative herauszukommen.
Eine letzte Frage, Frau Vollmer. Der Tyrannenmord ist ja durchaus auch für den Pazifisten, sagen die einen zumindest, freigegeben. Würden Sie, wenn Sie die Chance hätten, es für gutheißen oder sogar selber tun im Falle Putin?
Ich bin im Kuratorium 20. Juli und wir haben neulich darüber gesprochen. Solche Ideen haben viele und manchen sprechen sie auch öffentlich aus. Ich weiß, dass zum Beispiel jemand wie Bonhoeffer war nicht gegen das Attentat. Er war nun ganz sicher pazifistischer Gesinnung. Aber er hat gesagt, du musst die Regeln der Welt akzeptieren, du musst den Krieg beenden. Ich finde, alle Fantasien, die andere Völker oder andere Menschen für unsere Bedürfnisse ins Feuer jagen, die sind uns verboten. Ich glaube, das soll man den Völkern selber überlassen und den Menschen selber überlassen, was sie wie in welcher Situation tun können.
Würden Sie es denn tun?
Solche Sätze finde ich übrig zu sagen. Ich hoffe, dass ich in einer aktuellen Situation auch gegen sehr starken Widerstand mutig genug bin, für das Richtige einzutreten. Aber was man bereit ist, dazu zu opfern, das sollen die entscheiden, die es wirklich in der Hand haben. Ich war immer gegen Gewalt und ich werde auch in meinem hohen Alter nicht mehr mit einer Bombe losziehen.
Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, Antje Vollmer.